Stabil gepflegt. Der Azubi-Podcast mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH Waldklinikum Gera.
Miri ist immer noch Miri, Nico ist immer noch Nico, Eileen ist immer noch Eileen, ich bin immer noch Tommy von der Audiofabrik. Und was ich vorhin gesehen habe, Eileen, du wolltest Miri gerade verarzten. Warum, Miri? Was hast du getan? Ich meine, ihr seid vom Fach, das müssen wir jetzt ausnutzen.
Ich habe mich beim Rasieren irgendwie in meinen Finger geschnitten.
Auf das Warum wollen wir jetzt nicht näher eingehen? Guck mal, ich habe jetzt alles gebracht, was ich finden konnte. Eileen, bitteschön.
Eigentlich wollte ich nur ein Pflaster.
Für euch zur Erklärung, ich habe da jetzt so einen Sanikasten gesprengt und irgendwie alles rausgenommen, von Mullkompressen bis zu Pflastern bis zu irgendwas. Es geht aber eigentlich nur um einen kleinen Schnitt im Finger, richtig? Richtig.
Im Nagelbett. Ich habe mir mein Nagelbett weggeratzt.
Also für euch da draußen, wir sind hier gerade ein bisschen am Improvisieren. Miris Finger muss verarztet werden. Nichtsdestotrotz wollen wir weiter drüber reden, über diesen sehr spannenden Beruf der Pflege und was da eigentlich dahinter steht und was für faszinierende Menschen da vor allen Dingen dahinter stehen. Nico bringt jetzt gerade noch die Schere. Ihr seid ja echt schon ziemlich weit, also nicht nur im Verarzten von Nagelbetten, sondern auch in der Ausbildung. Dieses Jahr gibt es die Prüfung. Und da ging es auch darum, dass ihr selber so Dienstpläne und so weiter schreiben müsst. Und da ging es um Schichten. Weil es ist ja auch immer so ein krasses Vorurteil. Das können wir an der Stelle gleich mal heute zu Beginn checken.
Stabile Vorurteile.
Thema Schichten am SRH Waldklinikum Gera. In der Pflege, im Krankenhaus. Wie viele Schichten gibt's? Wann geht's früh los? Was ist die normale Schicht? Nico, komm, du guckst gerade so wissend.
Um 6 geht die erste Schicht los und die beginnt mit der Übergabe dann.
Nächste Schicht ist, Eileen?
Der Zwischendienst von 11.30 Uhr bis 20 Uhr.
Und danach gibt's demzufolge die Nachtschicht, Miri, oder?
Nein, den Spätdienst gibt's noch. Von 14.30 bis 22.30 und dann die Nachtschicht.
Nachtschicht, ist das so, wie man das so aus den Krankenhausfilmen kennt? Da sitzt einer, liest, hört Podcast, macht sonst irgendwas, dillert auf dem Handy rum, weil ist nichts los? Oder ist das totaler Schwachsinn? Erzählt mal.
Also das macht jede Station anders. Viele Stationen tun im Nachtdienst Tabletten stellen. Auf einer Seite gibt's meistens, wenn alle Betten belegt sind, 33 Patientenbetten. Und da werden dann halt von den ganzen 33 Patienten die Tabletten gestellt.
Ich lag ja auch schon mal im Krankenhaus. Und das ist immer so, wenn da nachts dann doch mal was ist. Also ich habe da mal schon fast ein schlechtes Gewissen, auf den roten Knopf zu drücken. Jetzt mal ganz ehrlich und unter uns. Wie nervig ist das wirklich? Ihr seid da gerade am Tablettenstellen, vielleicht doch mal mit einem Freund, mit der Freundin irgendwie ein paar Nachrichten tauschen. Und jetzt klingelt's, Zimmer 1 klingelt, Zimmer 7 auch noch parallel.
Also es ist halt schwierig, dann einzugreifen, weil du darfst, wenn du die Tabletten rausstellst, alle, darfst du die ja auch erstmal nicht alleine lassen. Das heißt, du müsstest die eigentlich erstmal in den Schrank packen und dann darfst du erst zur Klingel gehen, weil rechtlich gesehen, wenn da jemand an die Tabletten geht, bist du der Arsch. Aber eigentlich musst du dann schon reagieren, dass du, wenn wirklich ein Notfall ist, zu den Patienten kommst.
Also bis jetzt hatte ich zum Glück noch keine Notfälle in der Nacht. Also bei den Tablettenstellen, du bist ja halt gerade total in dein Element, darfst auch keinen Fehler machen, weil wenn du dann eine Blutdrucktablette zu viel reintust, könnte es für den Patient nicht so gut ausgehen. Und dann klingelt einer und dann bist du halt komplett raus und dann musst du aber zur Klingel, weil es könnte ja doch mal was Wichtiges sein.
Gibt's da irgendeinen Trick? Frage ich jetzt auch ganz aus privatem Interesse. Also ich mache für meinen Papa auch mal die Tabletten und das ist ja so, die Leute nehmen ja mehr als eine morgens, Mittag, abends. Dann schnippst mal eine raus. Oh scheiße, in welchem Fach war die jetzt und so weiter? Kontrolliert das dann noch jemand oder das, was ihr gemacht habt?
Naja, als Schüler stellst du ja nie alleine, da ist immer eine Fachkraft, die das auch nochmal kontrolliert, ob alles richtig ist.
Aber die Konzentration musst du auf jeden Fall behalten. Am besten immer eine Struktur nehmen. Also ich stelle am liebsten Tabletten auf unserem Visitenwagen. Das heißt, ich stelle mir den Blister auf den Visitenwagen, damit ich gleich die ganze Übersicht vor mir habe und dann wird es abgearbeitet. Und ich klicke dann auch immer schon die an, die ich quasi gestellt habe, weil wir müssen es ja dann eh in der Kurve als gestellt kennzeichnen.
Ihr und eure Fachbegriffe in der Kurve kenne ich jetzt nur aus dem Fußball. Was heißt in der Kurve?
Wir haben ja die Patientenkurve. Da steht ja alles über den Patienten drin, alle Medikamente, alle Krankheiten. Dann schreiben wir unsere Schichteinträge damit ein, was halt in der Schicht passiert ist, was es Besonderes gab und so weiter. Und das ist dann halt unsere Kurve. Da wird dann alles dokumentiert, was wichtig ist.
Ihr kennt euch ja so richtig gut aus, so mit Medikamenten und so. Ihr kennt euch auch gut aus im Verarzten. Also Miri, dein Finger ist mittlerweile wieder so, wie er sein soll. Eileen hat das ordentlich gemacht. Wie oft passiert das, dass ihr euch gegenseitig mit irgendwas verarztet? Oder was war da das Krasseste, was euch passiert ist?
Kommt schon mal vor. So das Krasseste, was bis dato war, ist, glaube ich, eine Spritzenverletzung. Also in eine Spritze mitgegriffen. nicht von mir, sondern von den Kollegen, noch nicht abgeworfen und dann wollte es aufheben. Und dann hat er sich mit der Nadel, die gerade im Patienten war, gestochen. Muss dann noch zum D-Arzt und so weiter. Und dann werden Bluttests abgenommen. Kann ja trotzdem sein, dass es infiziert ist mit zum Beispiel HIV oder anderen Erkrankungen, infektiösen Erkrankungen.
Ganz, ganz spannendes Thema Spritzen. Ich weiß nicht, die Klinik kommt, das Nervigste irgendwie als erstes immer, kriegst eine, wie heißt das, Phenyle, Kanüle?
Flexüle.
Das Ding, was immer piekst und was dann beim Duschen so nervig ist. Oh, nein, das muss ich euch draußen erklären. Also Miri hat so ein Ding tatsächlich einstecken. Warum bitte schleppst du eine Flexüle mit dir rum?
Die ist vom Nico.
Warum schleppst du eine Flexüle mit dir rum?
Zu Übungszwecken ist trotzdem ganz gut. Und einfach mal so eine Flexüle auch zu verstehen, wie die überhaupt funktioniert. Also es ist ja quasi die Nadel, die ist durch einen Schlauch durch. Und der Schlauch ist ja im Endeffekt das, was in deiner Vene verweilt.
Bleiben wir doch mal kurz bei diesem sehr kuscheligen Thema Spritzen. Wie war das, als ihr, dürft ihr das schon?
Ja.
Ah, dreimal ja.
Spritzenstein.
Wie war das, als ihr eure erste Spritze oder beim Blutabnehmen, übt ihr das vorher an einem Schweinekadaver oder geht das direkt an Patienten? Also erzählt mir was zum Thema Spritzen und Blutabnehmen.
Also beim Blutabnehmen hatten wir einen tollen Praxanleiter, der hat einmal sich zur Verfügung gestellt und ansonsten hatten wir noch durch Frau Beck, unsere Ausbildung und Weiterbildung, eine Möglichkeit, die hat Infusionssysteme genommen, Lehre. Man hat darüber ein Bettlaken gelegt oder einen Kissenbezug und dann konnte man da versuchen, in den Schlauch bzw. in dem Fall in die Vene einzustechen.
Eileen, Miri, jetzt könnt ihr ja beim Flexüle legen, beim Blutabnehmen, beim Spritzensetzen kein Bettlaken über den Arm des Patienten machen. Wie war es bei euch?
Also bei mir ging's. Flexüle legen lernt man eher in der Rettungsstelle. Da darf man das machen, wenn man sich als Schüler nicht doof anstellt. So auf Station machen das meistens die Ärzte bei uns. Und das erste Mal Blutabnehmen habe ich sehr geschwitzt. Nicht, weil ich Angst hatte, dass ich nicht treffe, sondern ich hatte Angst, dem Patienten weh zu tun.
Also ich habe nicht zuerst am Patienten geübt. Meine Klasse war ganz verrückt. Wir haben aneinander geübt. Ja, wir haben dann halt versucht, bis halt mal was kam und irgendwann konnten wir es und da sind wir dann auch an den Patienten gegangen.
Wer hat den zerballertsten Arm gehabt? Wer hat die meisten Stiche gefangen?
Oh, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass es bei mir nicht so leicht war. Also es sieht bei mir leicht aus, aber es ist doch nicht so leicht.
Haben wir gleich
man
noch
Man lernt dadurch.
Wie oft kommt es vor, dass ein Patient sagt, oh nee, bitte Blut abnehmen oder Spritze, da möchte ich bitte jemand Älteres haben?
Eigentlich gar nicht. Ich gehe ja dann auch vorher rein und frage, darf ich, weil ich bin noch Schüler und es kann sein, dass ich nicht beim ersten Mal treffe. Und wenn ich das dritte Mal nicht getroffen habe, dann hole ich mir entweder eine Fachkraft oder einen Arzt.
Wie viel Schiss, wenn überhaupt, habt ihr selber, wenn von euch mal einer Blut abnehmen muss oder ihr eine Spritze bekommen müsst?
Ich hatte tatsächlich vor 2 Wochen sind es jetzt so eine OP. Und ja, wenn man so die ganzen Backup-Informationen weiß, wie das Ganze funktioniert und wie es eigentlich schulisch richtig ist und wie es dann im Arbeitsalltag umgesetzt wird von Leuten, die das schon öfters und länger machen, hat man doch ein bisschen Bedenken dabei.
Miri und Eileen lachen und nicken. Das müsst ihr bitte erklären, weil das sehen wir draußen nicht.
Ja. Also ich bin da zumindest, ich habe keine Angst davor, aber ich habe dann immer einen ganz bösen Blick drauf. Also ich muss da auch hinstarren. Also ich hatte das einmal, da hat eine Schwester, die war auch schon wegen älter, fing an, hat sich meinen Arm angeguckt und so, ach ja, die ist gut. Und ich so, nee, ist sie nicht. Na doch, ich probiere das. Ich so, die ist gleich durch. Die war innerhalb von 2 Sekunden durch und ist dann schön dick und blau geworden. Da habe ich gesagt, ich habe es gesagt, wäre vielleicht woanders besser gewesen. Aber sie hat gesagt, ihre Berufserfahrung, die ist gut.
Ihr habt ja jetzt auch mittlerweile eure Berufserfahrung. Ne? Wir haben schon drüber gesprochen, Tablettenstellen. Wir haben jetzt das Thema mit dem ganzen Blutabnehmen und Spritzen und so weiter. Was ist so das Ding, wo ihr sagt, deswegen habe ich es bislang, haben wir letztes Mal ja schon gehört, dass ihr es nicht bereut habt bislang, jetzt kurz vor der Prüfung zu sein, den Beruf ergriffen zu haben. Was ist so das Ding, wo ihr sagt, dafür stehe ich, naja, jetzt nicht immer gerne, wenn der Wecker halt nachts klingelt oder so, aber dafür stehe ich gerne auf und das macht Spaß und macht Freude, deswegen gehe ich gerne auf Arbeit.
Bei mir ist es, wenn die Patienten total dankbar sind. Also viele alte Patienten sind halt extremst dankbar. Ich habe zum Beispiel letzte Woche von einem älteren Patienten ein extremes Danke bekommen und dann hat er mir Ferrero Küsschen geschenkt. Dann hat das halt schon zu heißen, ich bin richtig in dem Beruf.
Dankbarkeit, da hast du auch gerade genickt, Nico.
Ja, Dankbarkeit. Extrem Dankbarkeit. Also das ist so auch das Beste, was du, denke ich, einer Pflegekraft geben kannst. Die Anerkennung, die Dankbarkeit. Und es kommt auch viel vor, dass wir Süßigkeiten zum Beispiel bekommen von Patienten oder Danksagekarten.
Kenne ich von mir selber im Krankenhaus. Es ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie jemand reinkommt vom Pflegepersonal. Kannst du das unterstreichen, Aline? Was ist für dich der Grund?
Für mich ist es das große Ganze. Ich liebe den Patientenkontakt, aber auch die Tätigkeiten. Also gerade auch Tabletten stellen oder auch Blut abnehmen macht mir unfassbar Spaß. Das Coolste ist einfach, wenn die Pflegekräfte bzw. die Fachkräfte schon Vertrauen in dich haben und dich auch mal was machen lassen und du nicht nur mitlaufen musst. Das ist halt einfach nochmal viel cooler, als wenn du dann die ganze Zeit daneben stehst und dir denkst, oh, würde ich auch gern mal machen oder so.
Jetzt haben wir ja nicht nur dankbare und coole Patienten, wir haben ja auch schwierige, die ein bisschen vielleicht zickig sind oder doof oder oh, Miri liegt da schon ganz mit dem Kopf. Erzähl, wie ist es da?
Naja, also ich gehe damit ganz locker um. Ich gehe dann trotzdem rein und mache meine Witze, weil ich denke auch, es hat ja einen Grund, warum die Patienten so stinkig sind. Meistens liegt es dann an der Arztvisite, weil manchmal ist das, die kommen rein, sagen was, gehen wieder raus, ohne dem Patienten irgendwas zu erklären. Dann kommen wir Schwestern und natürlich sind die dann von vorhinein noch angepisst und dann kriegen wir das halt ab. So wie öfters halt.
Aber halt auch ganz oft das Problem, wenn die Patienten zum Beispiel selber Pflegekräfte sind. Wir sind die schlimmsten Patienten überhaupt. Es geht gar nicht.
Da nicken alle drei.
Also wir wissen halt, was auf uns zukommt und deswegen, da brauchst du eigentlich schon gar nichts mehr groß sagen. Wenn zur Übergabe gesagt wird, ja, der ist selber Pfleger. Das ist das Zimmer, wo die wenigsten rein wollen.
Okay, wird nicht ganz so einfach. Okay, sind wir eigentlich schon mehr oder weniger beim nächsten Vorurteil? Die Zeit. Wie sieht das bei euch aus? Welche Erfahrung habt ihr da in den letzten 3 Jahren während eurer Ausbildung gemacht? Also ist das wirklich so, dass die Stoppuhr tickt und ihr eigentlich jetzt gerne mit RCS noch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen reden wolltet? Ihr habt mir alle drei auch gesagt, dass es euch wichtig ist, die Geschichten zu hören, dass es auch das den Beruf spannend macht. Wie sehr spielt der Faktor Zeit eine Rolle bei euch, was jetzt die Zeit mit dem Patienten direkt betrifft?
Also Zeit ist schon ein sehr, sehr großes Thema. Es ist nicht jeder Tag gleich. Also es gibt Tage, da ist es sehr stressig, vor allen Dingen, wenn du 10 Entlassungen hast und 10 Neuaufnahmen und dann musst du irgendwie gucken, dann musst du die noch entlassen und dann musst du aber denjenigen auch wieder aufnehmen. Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber ich nehme mir immer die Zeit, vor allen Dingen bei Patienten, die das brauchen. Man merkt das einfach, welcher Patient braucht jetzt mehr Aufmerksamkeit als der andere. Und dann nehme ich mir auch die Zeit.
Gibt es auch mal einen Anschiss vom Chef, Nico, wenn du zu viel Zeit bei einem Patienten verbringst?
Im ambulanten Pflegedienst war das sehr schlimm. Dort ist ja auch alles nach Zeit getaktet. Du musst um die und die Zeit beim Patienten sein. Und die Klienten wissen es auch meistens, wann die Pflegekräfte kommen. Und wenn man da 5 Minuten zu spät ist, dann nehmen die das auch ein sehr übel. Im Krankenhaus ist es, je nachdem, wo die Station und wie voll besetzt sie jetzt gerade ist, wenn da mal eine halbe Stunde am Waschen bist, dann ist das schon, es fällt auf.
Aileen und die Zeit, sie nickt auch.
Zur Übergabe hieß es jeden Tag, dass der eine Patient ganz dringend mal eine gute Körperpflege braucht. Dann habe ich es einmal richtig gemacht, habe mir wirklich Zeit genommen, war mit dem duschen, habe den rasiert und habe den halt mal richtig eine Verwöhnkur quasi gegeben, dass er dann auch mal richtig schnieke war. Und naja, dann hieß es auch so, okay, du warst jetzt schon ganz schön lange bei dem. Und da habe ich gesagt, ja, aber morgen zur Übergabe heißt es nicht mehr, der braucht eine Körperpflege.
Bleiben wir mal beim Thema Körperpflege. Jetzt stelle ich mir vor, da kommt zum Beispiel so ein Promi, wie bei euch im SRH-Waldklinikum Gera, vielleicht Dr. Emkus, hat einen Unfall gehabt, hat sich beide Beine und auch noch den linken Knöchel gebrochen. Jetzt muss der aber auch mal. Kann er aber nicht alleine. Oder ein Typ, Mitte 20, stabil gebaut, mega attraktiv, kann auch bestimmte Dinge nicht alleine machen. Jetzt kommt ihr da mit der Bettpfanne. Jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist, für mich ist das echt ein ernstes Thema, weil ich mir das schwer vorstellen kann. Was ist in so einem Moment? Also welche Hemmschwellen gibt's da? Da schüttelst du den Kopf, Miri. Wie geht ihr damit um?
Also ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Ich gehe einfach, wenn der sagt, er braucht einen Schieber, dann gehe ich rein und bringe ihn einen Schieber. Und dann frage ich, wollen Sie das alleine machen oder soll ich Ihnen helfen? Und wenn er sagt, er braucht die Hilfe, und ich glaube, Dr. Emkus, nennt er sich, würde damit sehr, sehr locker umgehen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Das wird ein nächstes TikTok, ja.
Okay, Aileen, bei dir?
Ja, ich glaube, das ist für uns weniger das Problem. Ist mehr für die Patienten dann das Problem. Also gerade in unserem Alter, das schämst du dich halt einfach noch, wenn dann, keine Ahnung, ein junger Pfleger, eine junge Pflegerin kommt und sagt, ja, hier ist der Schieber, setz dich mal drauf hier. Aber für uns ist das kein Problem. Also wir machen das täglich. Ich glaube, da wäre mal falsch im Beruf, wenn das für uns noch ein Problem wäre.
Aber Butter bei den Fische. 4 Wochen später, Miri, triffst du denselben Typen im Café und er lächelt dich nett an, aber vor 4 Wochen und bist du noch mal im Schieber bei ihm gewesen. Wie ist das?
Man hat das vergessen. Also ich habe schon viele Patienten auf der Straße getroffen und die haben dann mit mir geredet, als wäre ich eine Freundin. Also da fällt dieses Thema nicht, warum hast du mir da einen Schieber gebracht? Das ist dann vergessen.
Aus Männersicht, Nico?
Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist es manchmal schon ein bisschen an die Grenzen gestoßen. Nicht an die Grenzen. Ich kann die Leute verstehen, wenn sie sagen, du, ich möchte jetzt gerade nicht von dir unterstützt werden. Das ist mir nichts, das ist mir peinlich, ich möchte das nicht. Kann ich nachvollziehen, kommt eine Frau, das ist das Schöne, dass man gut im Team bestückt ist. Man hat Männer, man hat Frauen und man kann da evaluieren, wie es nun ist. Dasselbe bei religiösen Patienten. Und zu der anderen Sache muss man professionell mit umgehen. Wenn da jetzt die 20-jährige Miriam bei mir ist, dann frage ich die Miriam, ob sie möchte, dass ich das übernehme. Und wenn nicht, dann geht da Eli rein.
Also ich bin jetzt echt irre beeindruckt. Also ihr habt da wirklich eine sehr stabile Einstellung dazu, weil jetzt gerade auch in Nachrichten hier King Charles, König Charles im Krankenhaus, wo ich sage, ey, jetzt bin ich da Pfleger und ich meine, das ist der König. Aber in dem Moment ist er einfach nur Patient.
Ja.
Aber das finde ich wirklich beeindruckend. Wie kriegt ihr andere Sachen aus dem Gedächtnis oder beziehungsweise, wenn ihr sie nicht rauskriegt, wie geht ihr damit um? Du hast, Aileen, das letzte Mal davon gesprochen, dass du auch schon auf der Palliativ warst oder habt ihr alle da schon solche Erfahrungen gemacht?
Nicken. Ja.
Nicken,
also
nicken.
Wir waren im ersten Layer auf der Onkologie. Da liegen ja sehr viele Krebspatienten und da sind auch einige gestorben.
Ich habe das bei mir damals auch erlebt. Ich habe also 2 Jahre in der Pflege gearbeitet, in einem Altenheim. Und da war auch eine Dame, die im Geist zwar sehr verwirrt war, aber die komischerweise mich immer noch erkannt hat. Und ganz ehrlich, so nach 1,5 Jahren, das ist jetzt nicht meine eigene Omi. Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber das, du entwickelst schon eine Bindung, eine Beziehung. Bei euch sind die Leute jetzt gerade im Krankenhaus vermutlich nicht gar so lange, aber trotzdem entwickelt man ja ein gewisses Verhältnis. Und Miri, du hast ja selber auch schon in der Pflege gearbeitet. Mhm. Wie gehst du als junger Mensch damit um? Aileen, vielleicht magst du anfangen?
Also ich glaube, du musst einfach diese professionelle Distanz wahren. Du darfst dir Sachen von denen anhören, du darfst auch denen mal eine Umarmung oder so geben, aber du musst lernen, dann auch auf Abstand zu gehen und nicht alles an dich ranzulassen. Ich glaube, wenn du das nicht lernst, dann gehst du nach Hause und bist kaputt. Du brauchst einfach diesen Abstand irgendwann. Bei uns heißt es immer, wenn der Kasach im Spind hängt, dann ist der Dienst vorbei und dann war es das auch. Dann sollst du das nicht mit nach Hause nehmen. Ich meine, klar, manchmal musst du einfach auch zu Hause nochmal drüber reden, was passiert ist. Aber eigentlich solltest du dann mal was anderes nehmen, damit du abgelenkt bist und neu anfängst. Du musst quasi wie so 2 Leben haben. Wenn du auf Arbeit bist, hast du das eine und nach der Arbeit fängst du dann an, machst einen Schlussstrich und sagst, okay, jetzt ist das dran.
Wie gut funktioniert das wirklich? Also so im täglichen, praktischen Leben hier bei euch im SRH-Waldklinikum Gera. Wie sehr hilft es dir, Nico, wenn du nach Hause kommst und der 6-monatige Finn dann quäkt? Ist das was, was den Kopf nochmal so umschalten lässt oder wie gehst du damit um?
Ich habe das ähnlich wie der Aileen. Man packt seinen Rucksack. Entweder man geht zur Arbeit und lässt zu Hause dort und man tut seinen Rucksack wieder vom Spind nehmen und lässt die Arbeit dort. Das mit Finn ist schon eine gute Ablenkung, besonders von der Verarbeitung her. Weil da hast du einfach jemanden, wo du weißt, der kann ich zwar nicht verstehen, aber der hört ja gerade zu.
Ich habe das verstanden mit dem Rucksack. Trotzdem, Miri, gehe ich ja am anderen Tag wieder hin. Und dann ist die Person ja noch da, von der ich weiß, dass sie vielleicht bloß noch 2 Wochen oder 2 Monate zu leben hat. Trotzdem bin ich ja mit der Situation dann wieder konfrontiert. Was macht das mit dir?
Also bei mir ist das so, ich gehe zwar heim und lasse die Arbeit auch auf Arbeit, aber ich rede halt auch zu Hause von der Arbeit ganz viel. Weil mein Freund auch der arbeitet nicht in der Pflege, aber in der Anästhesie. Und da tauschen wir uns halt schon manchmal aus. Aber wenn ich dann nächsten Tag wieder auf Arbeit gehe und die Person wieder da ist oder dann wahrscheinlich auch nicht mehr da ist, man weiß es ja auch nicht, bin ich dann trotzdem so wie jeden Tag, also ich bin dann nicht anders.
Wie hilfreich ist es denn, wenn da im Privaten jemand ist, der auch aus diesem Bereich kommt? Also bei dir, Miri, ist es so? Aileen, war das jetzt gerade ein Nicken?
Ja.
Nico, bei dir?
Nein.
Okay, dann fange ich mit dir, Aileen, an. Also wie ist das, wenn man zu Hause mit jemand reden kann, der das vielleicht besser versteht als jemand, der Lehrer ist, auf dem Bau arbeitet oder, was du ja auch ganz früher mal werden wolltest, der vielleicht Rechtsanwalt ist?
Also ich rede ganz viel mit meinem Papa dann, weil der das einfach richtig nachvollziehen kann. Wenn du mit jemand anderen redest, also die verstehen das nicht so ganz.
Er kann das nachvollziehen, weil er auch Erfahrung aus dem Bereich
genau.
hat, oder?
Also ich habe gestern zum Beispiel nach dem Dienst mit meiner Mama geredet und die fing dann an, was musst du denn dann überhaupt machen? Was ist denn da dann überhaupt? Und mein Papa braucht das halt dann nicht mehr fragen. Der weiß das und der fragt dann halt eher so, wie geht's dir jetzt? Brauchst du jetzt was oder so? Ich meine, Mama meint's trotzdem gut und die versucht auch mit mir zu reden, aber bei Papa ist das dann trotzdem noch was anderes.
Nico, du hast jemanden, der nicht aus diesem Bereich kommt, ja. Medizin und Pflege. Wie ist ja. das da, wenn du da jetzt auf Arbeit, wo du sagst, der Rucksack ist heute ein bisschen schwerer gewesen, den ich im Spind gelassen habe?
Ich habe ihr vieles angeeignet, vieles Wissen. Ja, und sie kann jetzt trotzdem so ein Stück weit damit was anfangen. Es reicht mir schon, wenn die Person, mit der ich darüber rede, muss das nicht verstehen, sondern sie muss einfach nur zuhören. Teiltes Leid ist halbes Leid.
Was sind dann die Erlebnisse, die euch wieder hochziehen, wo du sagst, boah, ey, heute, da habe ich nicht nur den Rucksack, den habe ich zwar wieder im Spind gelassen, aber heute gehe ich so richtig mit dem Grinsen auf die Straße, weil das, was heute passiert ist, das war richtig cool. Ja, Eli nickt.
Vor allem, wenn man
ein mega... Das war jetzt Miri, aber egal.
Vor allem, wenn man ein mega, mega cooles Team hat und die Arbeit Spaß macht, dann geht man auch mit einem Lächeln. Egal, was passiert ist auf Arbeit, aber das lässt man dann wirklich auf Arbeit und geht.
Oder wenn man einfach mal ein Lob kriegt. Also gerade jetzt auf der Schülerstation, ich habe auch ganz oft jetzt schon gesagt, Leute, wenn euch was auf dem Herzen liegt, egal ob positiv oder negativ, sagt es. Gerade ein Lob, das hilft jedem mal. Und gestern zum Beispiel, ich habe einen Lob von einer Angehörigen gekriegt und das ist nochmal High Level. Also da fühlst du dich dann echt richtig gut.
Nico, bei dir?
Auch lustige Momente, wenn das Team stimmt. Man kennt manchmal noch Praktikanten von der früheren Schule oder von privat. Und wenn man mit denen einfach zusammen dann seine Arbeit macht, das, was einen Spaß macht, dann ist das schon was Aufmunterndes.
Was ich jetzt bei euch allen dreien so durchhöre, Privatleben ist schon auch irgendwie wichtig. Wie lässt sich euer Job, euer Beruf mit den Schichten und so weiter. Wie lässt sich das mit dem Privatleben vereinbaren?
Also ich finde, gerade durch das Schichtsystem kann man noch cooler so das Private eigentlich machen. Also gerade wenn wir Frühdienst haben, wir haben noch so viel vom Tag. Ich meine, wir gehen 14.30 Uhr aus dem Krankenhaus quasi raus und dann hast du noch was vom Tag. Ich meine, klar, du hast auch mal Tage, da bist du einfach todmüde und legst dich dann einfach hin und verschläfst halt mal den ganzen Tag. Aber gut, ist dann halt so, ist dann vielleicht am nächsten Tag wieder anders. Viele mögen auch den Spätdienst, weil sie dann halt vor dem Dienst noch viel machen können. Aber ich sage dann lieber, nee, steh früh auf, mach meine Arbeit und danach habe ich meine Freizeit.
Für was war jetzt das Kopfschütteln, Miri?
Ja, ich bin auch lieber Frühdienstmensch, weil ich bin eh ein Frühaufsteher. Auch wenn ich Spätdienst habe, bin ich frühs um 7 wach. Dann kann ich auch frühs auf Arbeit gehen und habe dann danach den ganzen Tag Freizeit.
Deine Freundin oder Frau?
Meine Freundin noch.
Wann wird's die Frau?
Wenn sie soweit will.
Okay, die hat jetzt nichts mit deiner Branche zu tun, Nein. Kümmert sich sicherlich gerade um den Kleinen. Wie geht die damit um mit den Schichten?
Manchmal stört sie's. Besonders bei Nachtdienst oder auch beim Spätdienst meistens muss ich alleine das Kind ins Bett bringen, obwohl das so mein Ritual mit ihm ist, dass ich ihn ins Bett bringe. Und trotzdem hat sie es akzeptiert. Sie freut sich, dass ich daran Spaß habe und ich denke, das ist das Wichtigste.
Jetzt gucke ich noch mal rüber zu den beiden Mädels, weil wir jetzt gerade beim Thema Privatleben waren. Werden irgendwann mal Kinder für euch eine Rolle spielen?
Ja, auf jeden Fall.
Einmal nicken, zweimal nicken, ganz klares Nicken.
Stabile Fragen.
Okay, die Ausbildung zu machen, in dem Beruf zu arbeiten, okay, aber irgendwann bist du vielleicht in dem Alter, wo dann auch der, die das Richtige kommt und dann ein Kind, zwei Kind, vielleicht auch drei. Wie geht das mit dem Beruf zusammen? Was glaubt ihr, auch wenn ihr jetzt noch keine Kinder habt?
Also am SRH ist das eigentlich ganz cool geregelt. Wir haben ja zum einen den Family Pool, das heißt, das sind so ein bisschen andere Arbeitszeiten, dass es mit den Kindern ganz gut klappen kann. Zum anderen haben wir aber auch auf dem Grundstück einen Kindergarten. Da ist das natürlich noch besser, also hast du nicht so einen weiten Weg dann.
Ich denke auch, das würde funktionieren. Vor allem auch, wenn der Partner dann mitspielt und man kann sich ja mit den Schichten abwechseln.
Und Nico macht es ja gerade vor.
Obwohl ich es ganz schwierig finden würde, wenn wir beide Schichtarbeit betreiben würden. Das Privatleben fällt dann doch, denke ich, weit nach unten. Wenn ich Frühschicht habe, meine Freundin Spätschicht.
Wenn beide im Family Pool bin, den ich gerade kennengelernt habe, dann kann man das ja vielleicht miteinander entsprechend kombinieren. Dann kommt der Finn, wenn er soweit ist, noch in die eigene Kinderbetreuungsstätte. Also klingt mir Schmackofatz nach einem relativen Rundum-Sorglos-Paket.
Wo man sagen muss, ich glaube, gerade in der Ausbildung ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wir da ja unsere Stunden erfüllen müssen und da kannst du nicht mal ganz so leicht deine Stunden so legen, wie du es willst. Wenn du danach auf einer festen Station bist, dann kennst du die Stationsleitung und kannst mal sagen, ja, hier, guck mal, Geburtstag, dies, das. bräuchte ich vielleicht mal den und den Dienst. Geht das noch ein bisschen flexibler als jetzt bei uns in der Ausbildung?
Miri, du hast beim letzten Mal auch davon gesprochen, dass Vereinbarkeit, okay, du hast schon vorher gearbeitet, dann hast du halt noch einen Nebenjob gesucht, um durch die Ausbildung durchzukommen. Wie kommt man so insgesamt mit der Kohle klar? Nur ganz kurz angerissen, weil die Zeit für heute schon wieder ganz schön durchgefleucht ist.
Also man kommt eigentlich gut mit dem Geld zurecht. Ich habe ja auch einen Freund, mit dem ich dann zusammengezogen bin und dann haben wir uns mit dem Geld halt eingeteilt.
Wie wäre es ohne Freund gewesen?
Ich glaube, dann hätten mich meine Eltern unterstützt.
Also okay. Es geht auch ohne Unterstützung vom Freund. Also ich wohne alleine und das geht trotzdem super.
Selbst Nick als Vater eines Kindes?
Als Kind war es jetzt nochmal ein bisschen schwierig. Da haben wir Glück, dass es dann doch von Amt noch gewisse Unterstützungen gibt, wo das Ganze noch gedeckelt werden kann. Alleine bin ich damit oder auch mit meiner Freundin bin ich damit gut durchgekommen, auch wenn sie noch in der Schule war. Also für uns beide gereicht.
Okay, auch nochmal ein Thema, wo wir auf jeden Fall nachhaken können. Wo kann das beruflich hingehen? Was kann ich da überhaupt an Kohle abgreifen? Wie sind die Perspektiven und so weiter? Viel zu viel, um das heute nur anzustupsen, machen wir in der nächsten Folge in aller Ruhe. Und ja, für heute vielen Dank. War wieder sehr spannend mit euch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Stabil gepflegt. Der Azubi-Podcast. Mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH Waldklinikum Gera.